Bist du bereit für deine nächste Reise? Dann herzlich willkommen zum Handgepäck-Podcast, der Reisepodcast mit authentischen Reisetipps von Locals, Reiseblogger, Reisebloggerinnen oder auch Digital Nomads. Darum soll es sozusagen heute in der Folge gehen. In der neuesten Folge von der dritten Staffel. Also, du hast es vielleicht gemerkt, wenn du jetzt schon öfter mal reingehört hast. Es hat sich ein bisschen was geändert. Es gibt ein neues Cover, so ein bisschen im Sunset-Style, also romantischer Sonnenuntergang. Ja, dann bin ich dort alleine drauf. Ja, Basti ist aktuell noch in Peru. Was er gerade aktuell macht, wie es dann für ihn weitergeht, das wird er uns nächste Woche in einem nächsten Peru-Tagebuch erzählen. Und ja, für alle diejenigen, die das interessiert, hört nächste Woche dann unbedingt rein. Ja, und jetzt freue ich mich mega, denn gleich habe ich die liebe Claire zu Gast. Claire ist nämlich Co-Founderin von Biznetz und ja, war ungefähr 3 Jahre selbst Digital Nomad während der Gründung, auch während der Gründungszeit von ihrem Unternehmen und war in ganz vielen verschiedenen Ländern, hat dort gearbeitet in verschiedenen Coworking Spaces und erzählt uns gleich, ja, was dort ihre Learnings waren, wie sie damit umgegangen ist, was vielleicht ja sie auch gemacht hat, wie ja, wenn sie irgendwie mal einen Arzt gebraucht hat, keine Ahnung. Also ganz, ganz viele Tipps für Leute, die sich jetzt dafür interessieren, für das Thema Digital Nomads. Wie fange ich an? Ist es für alle Einsteiger, Einsteigerinnen jetzt eine absolut tolle und mega spannende Folge? Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
Handgepäck.
Ja, herzlich willkommen, liebe Claire. Ich freue mich so, dass du heute da bist. Ja, und mit mir so eine besondere Folge zum Thema Digital Nomads aufnimmst. Also, liebe Claire, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Franziska, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, lass uns doch mal kurz nochmal drüber sprechen, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Denn es war, wenn ich mich erinnere, am Frauentag dieses Jahr in
Ja.
Berlin. Da gab es ein ganz tolles, besonderes Event, und zwar One Million Women, und zwar von deiner Schwester, der lieben Ulrike. Und da war ich mit einer Freundin zu Gast. Es ging so ein bisschen um Sichtbarkeit von Frauen und wir dachten, ja, wir gehen einfach mal hin und hören uns diese spannenden Vorträge an. Und es war wirklich schön. Wir haben ganz viele tolle Frauen dort kennengelernt und ja, es war echt schön, super organisiert und ja, vielen, vielen Dank dafür. Aber dann waren wir beide in München zu den M-Stories und sind uns da dann auch spontan wieder über den Weg
Ja.
gelaufen und kamen dann nochmal ins Gespräch und haben uns unterhalten und ausgetauscht. Und ich sprach von meinem Reisepodcast und du meintest dann, ja, ich kenne mich total aus zu dem Thema Digital Nomads. Ich war selber schon ganz viel im Ausland. Und da dachte mir, ja, cool, dann lass uns doch gemeinsam eine Folge aufnehmen. Und jetzt sind wir hier und ich freue mich total. Also wie gesagt, nochmal herzlich willkommen, liebe Claire.
Vielen Dank, Franziska.
Ja, und du hast jetzt das Große losgezogen, in meiner dritten Staffel in der ersten Folge dabei zu sein. Und da bist du jetzt auch die allererste Interviewgästin sozusagen, die ich mit ein paar Fun Facts zu dem Thema quasi überrasche zu Beginn. Und zwar habe ich mal ja ein bisschen geschaut, was es zu dem Thema gibt. Und vielleicht kennst du dich da schon so ein bisschen aus oder kannst mir irgendwie schon Beispiele geben, wie das bei dir war? Ja, keine Ahnung. Und daher starten wir einfach mal. Aber die erste Frage ist so ein bisschen, was denkst du, wie viele aktuell Digital Nomads sind? Hast du da irgendeine Zahl im Kopf? Wie
Gute
viele, könnte
Frage.
es geben weltweit?
Also auf jeden Fall ist es unter 1 Million. Es ist irgendwas im vielleicht so 300.000 oder so. 400.000, das wäre jetzt mal so mein Tipp.
Weltweit?
Ja, denke ich.
Ah, krass, viel, viel höher. Was ich gelesen habe, was ich gefunden habe, ist, dass es 35 Millionen mittlerweile weltweit
Ui,
gibt.
okay, krass.
Also richtig krass, oder? Sind schon richtig, richtig viele und vielleicht ja, kriegen wir jetzt mit unserer Folge noch mehr dazu.
Ja, okay, krass. Ja, die Zahl verwundert mich jetzt tatsächlich sehr. Ja, aber vielleicht
Ja.
können wir nachher noch mal über die Definition sprechen sozusagen. Weil es
Ja,
gibt
das
ja
könnten.
solche und solche. Aber ja, spannend. Finde ich gut. Das ist so eine gute Sache. Ich würde es jedem empfehlen, das mal im Leben zu machen. Von daher gut, wenn es immer mehr werden.
Ja, wie definierst du es?
Also so richtige Digital Nomads sozusagen. Also ich bin keine mehr, so sozusagen. Aber nach meiner Definition sind es halt so Leute, die einfach auch keinen Wohnsitz haben und die wirklich nur on the road sind. Und da habe ich so krasse Leute kennengelernt und ich dachte so, deshalb denke ich mir so, es kann doch gar nicht so viele davon geben, weil es einfach ein Wahnsinns-Lifestyle ist, ne? Also die leben halt von Airbnb zu Airbnb und ja, super spannende Leute. Aber das macht so ein bisschen aus, so ein bisschen dieses komplett location independent, oft auch timezone independent und eben auch ohne festen Wohnsitz. Das macht schon, ja, keine Homebase zu haben, das ist verrückt. Es macht auch frei im Kopf, aber das hat auch so seine Tücken. Aber das war so für mich lange so die Definition. Und ja, aber es gibt natürlich solche und solche. Ich würde mich jetzt so als Part-Time-Nomad sozusagen einstufen mittlerweile.
Genau, vielleicht zählt da auch gerade so ein bisschen Remote-Workers auch mit rein. Ne? Das kann natürlich sein. Aber es ist schon spannend. Also ja, oder einfach diejenigen, die das wie du sagst, du bist jetzt kein Digital Nomad mehr, warst es aber mal. Also vielleicht gibt es einfach viele, denen das so ging. Keine Ahnung. Aber ja, so, super spannend. Ich finde es richtig krass, irgendwie einfach unterwegs zu sein, gar nicht so richtig zu wissen, wo man zu Hause ist und ja, von da einfach zu leben, zu arbeiten und alles zu machen. Und was denkst du, was sind so die beliebtesten Orte, die beliebtesten drei Orte, sag ich mal, für Digital Nomads?
Also ich denke, safe, Platz 1 Bali, da rennen alle hin, da bin ich mir sehr sicher.
Warst du dort auch?
Ich war da auch, aber ich war dort nicht in meiner Zeit als Digital Nomad. Also ich war da mal als Urlauberin, tatsächlich auch mehrere Wochen so backpacken, aber ja, noch nicht als Digital Nomad. Mhm. Aber habe super viele dort gesehen, die in sämtlichen Cafés arbeiten und ja, also ganz viel. Und in meinem Feed natürlich auf Instagram sehe ich auch viele, die ich, Nomads, die ich kenne, die da auch Monate sind. Also das kann ich mir vorstellen, dass es Platz 1 ist.
Ja.
Dann denke ich.
Hast du noch eine Idee?
Ja, Platz 2 könnte ich mir vorstellen, Südafrika, also speziell Cape Town, könnte ich mir vorstellen. Zumindest pilgert da so gefühlt ganz Berlin
ganz,
und München
ganz
im Winter hin auch.
Sagen.
Ja. Die sind aber nach meiner Definition ja auch dann keine Digital Nomads, weil die ja nur so für, keine Ahnung, überwintern. Aber das kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das ein Spot ist. Und dann, ich war selber so die ersten Monate dieses Jahr in Madeira und habe von dort aus gearbeitet. Und ich weiß, dass dort schon lange die Digital Nomad-Szene krass boomt. Die haben auch das erste Digital Nomad Village. Dort machen auch sehr viel, um halt diese neue Art von, ja, Tourismus ist es ja dann nicht mehr, aber ja, diese neue Art von Menschen anzuziehen auf die Insel. Und das könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht ist Madeira auch zu klein. Ich bin gespannt, was die offiziellen Top 3 sind.
Aber voll gut. Ich hatte gerade eine Auswanderin aus Madeira zu Gast und die hat es auch gesagt, dass auf jeden Fall sehr, sehr viele Digital Nomads dort mit vor Ort sind.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall ganz hoch im Kurs sind auch Lissabon und Medellin.
Ah, ja.
Also Kolumbien ist auch mit dabei.
Mhm.
Ja, ja, sehr, sehr
spannend.
Cool. Und jetzt bin ich gespannt. Das kannte ich jetzt nicht, beziehungsweise habe ich mir da einfach nie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht kennst du das. Warst du schon mal in Estland?
Ja, ja.
Da gibt es wohl eine E-Residency. Kennst du das?
Mhm.
Das ist ja krass. Du kannst dich sozusagen in Estland online anmelden als Bewohnerin, als Digital Nomad und kannst sozusagen, musst noch nicht mal dort gewesen sein, musst auch irgendwie nicht dorthin reisen, wie auch immer, du kannst von dort aus ein Unternehmen gründen und bist halt online dort registriert. Das finde ich ja spannend. Kennst du dich damit aus irgendwie?
Also ich habe tatsächlich eine Freundin, die auch, also sie ist aus Polen, lebt aber seit Ewigkeiten im Ausland. Jetzt ist sie gerade in Marbella, war aber vorher lange in Miami und vorher lange auf Malta. Die hat so ein Recruiting-Business, arbeitet komplett remote und die hat eben eine Firma in Estland gegründet. Und daher hatte ich lange auch mit ihr darüber gesprochen. Und sie meinte aber schon, sie waren auch in Estland zu der Zeit. Also so ganz komplett, dass du nicht dahin musst, das glaube ich nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hatte sie berichtet, dass sie eben dort war. Und das ist schon spannend, weil der Steuersatz auch ein bisschen niedriger ist und weil es viel einfacher ist, tatsächlich das zu machen. Und je nachdem, wo du halt deine, woher du kommst, hast du ja leider viele Nachteile teilweise mit deinem Pass sozusagen, mit Visum und so. Und dann, wenn mit einer E-Residency ist es halt manchmal dann einfacher, zumindest so innerhalb von Europa dann dich zu bewegen. Und das sind so viele Beweggründe, Ich habe auch einen noch so einen anderen Digital Nomad Freund, den ich kenne, der ist Amerikaner und der hat auch so eine estnische E-Residency, damit er sich viel freier bewegen kann halt in Europa. Also das wird schon genutzt auch. Ja, aber ich kann dir jetzt zum Prozess oder zum Ablauf nicht sagen, ich kann dich höchstens verknüpfen mit diesen Leuten.
Das klingt ja so spannend. Ja. Also deine Freundin, die jetzt in Marbella wohnt, da bin ich jetzt in 3 Wochen auch. Ah, also auf jeden Fall.
Ja, triff dich mit ihr. Du kannst erlegst kein Interview-Gast, ja.
Ey, ich wollte gerade sagen, dann nehme ich mit ihr einfach vor Ort auf.
Ja, voll.
Total
die ist super.
Geil. Ja. Machen wir jetzt einfach so, haben wir gerade so festgelegt. Ja, cool. Also wie gesagt, machen wir wahrscheinlich nochmal eine Folge dazu, weil das finde ich auch super. Ja, spannend, richtig krass. Okay, und letzter Fun Fact, den ich jetzt irgendwie gelesen habe, was mir auch gar nicht so bewusst war, es gibt Cruises, also richtige Digital Nomads, Reiseschiffe oder Kreuzfahrtschiffe, genau für diese Zielgruppe. Warst du da mal? Hast du da Erfahrung?
Also ich weiß nicht, ob es Schiffe gibt im Plural, aber auf jeden Fall gibt es einen richtig coolen Typen, der heißt Johannes. Ja, Nachname weiß ich gerade nicht. Völkner vielleicht. Auf jeden Fall Johannes, cooler Typ. Der hat Nomad Cruise gegründet. Und ich weiß zumindest von ihm, dass er das macht. Ich weiß nicht, ob es andere gibt, aber auf seiner Nomad Cruise war ich schon mal. Und das ist ziemlich spannend. Also er hat damals gestartet, das war so ein Aufruf auf Facebook, dass er gesagt hat, hey Leute, es wäre so cool, wenn wir zusammen auf diese Kreuzfahrt gehen, dann ist man halt so gefangen auf so einem Schiff. Du hast ja auch schlecht Netz und so. Und dann kann man sich halt viel besser austauschen und mal Deep Dive machen über Business und alles Mögliche. Das hat er gestartet und in kürzester Zeit hat er so 100 Leute, die sich angemeldet haben und dann hat er bei so einer Kreuzfahrtfirma, ich glaube damals über Urlaubsguru oder Urlaubspiraten, so einen richtig günstigen Deal gemacht und dann sind diese 100 sind dann aufs Schiff gegangen und das war der Start und später erst ist das überhaupt ein Business geworden. Er macht auch hauptberuflich noch was anderes, also das ist immer noch so ein Passion-Project, glaube ich, von ihm, aber es ist jetzt eine ganz normale Firma, die bestimmt auch Revenue generiert, die haben auch Mitarbeiter. Aber das ist wirklich so ein totales Community-driven Business. Also es ist eine super Community und du kaufst dir halt ein Ticket, bist dann auf einem Schiff und das sind letztes Mal, als ich da war, waren das so 300 Nomads, die auf einem Schiff sind mit 2700 anderen Passagieren. Ne? Also so ein Schiff ist ja immer voll, aber da du halt so viele bist, bist du eh immer nur mit deiner Crew so und ja, und da ist sehr, sehr viel Programm geboten. Natürlich gehst du ja auch, wenn du halt irgendwo an landest mit der Cruise, dann besichtigst du auch irgendwas, was da halt ist. Also es ist schon sehr spannend und halt auf dem Schiff würde ich auch jedem empfehlen, Urlaub zu nehmen. Auch die sagen ja Starlink-Internet, aber das ist jetzt trotzdem nicht so ganz reliable und jeder weiß, der remote schon mal gearbeitet hat, es gibt nichts Stressigeres als eine scheiß Internetverbindung. Also da drehe ich durch, wenn das Netz schlecht ist, dann kriegst du mal Oxytocin, wie heißt es, dieses Stress?
Cortisolspiegel
geht so voll in die Höhe, es ist ganz furchtbar. Also deshalb würde ich empfehlen, nehmt euch eine Woche Urlaub und fahrt da mal mit. Und das ist einfach super spannend, was du da für Leute kennenlernst. Und es gibt halt ganz viele Talks zu allen möglichen Themen, die du dir vorstellen kannst. Und du kannst auch mit vielen Connecten dich austauschen und halt inhaltlich an deinem Business arbeiten, auch strategisch das mal challengen und ja, super coole Initiative und das verbindet einen natürlich sehr, weil du auch so, ja, auf so einem Schiff gefangen bist für so lange. Es ist echt spannend.
Ja, krass, mega, mega gut. Also das klingt auch, es schreit schon fast direkt wieder nach einer neuen Episode hier. Mega gut. Aber anscheinend scheint es da jetzt Nachahmer zu geben oder zumindest von MV Narrative von Storylines ist ein Wohnschiff geplant für Digital Nomads. Inwieweit das jetzt schon fertig ist, werde ich nochmal rausfinden und dann vielleicht auch in die Shownotes packen. Aber das fand ich auch mega spannend. Mhm. Also sehr, sehr cool für alle die, die irgendwie ja weltweit auf dem hohen Meer auch arbeiten wollen. Also das finde ich echt Respekt und krass. Aber ja, liebe Claire, lass uns jetzt zu dir kommen, zu deiner Zeit als Digital Nomad. Wie kam es dazu? Erzähl uns doch mal, wo du überall warst und was dich dazu bewogen hat.
Ja, also Ich bin in meiner Studienzeit und auch als ich fest angestellt war, sehr, sehr gerne und viel gereist und habe wirklich immer so jedes verlängerte Wochenende gefühlt oder bin ich einfach weggefahren und immer, wenn ich mehr Urlaubszeit hatte, bin ich zu weit entfernten Zielen gegangen. Als Studentin habe ich sogar oft einfach nur auf Skyscanner geguckt, wohin so ein günstiger Flug hingeht, und dann bin ich halt dahin und habe danach teilweise geguckt, wo ist das eigentlich auf der Landkarte. Also es war schon immer so eine totale Passion für mich. Und dann fing so das Arbeitsleben an und dann habe ich gemerkt, ah krass, man hat ja viel weniger Urlaub. Wie macht man das denn dann? Weil ich natürlich trotzdem weiterhin reisen will und weil das so ein krasses Lebenselixier ist. Also ich finde es so spannend, einfach andere Kulturen kennenzulernen und ja, einfach so eine andere Perspektive einzunehmen. Und dann habe ich beim Reisen Nomads kennengelernt. Und es war so krass, ich war in einem Hostel und dann waren da so zwei junge Typen und die saßen da am Laptop und ich meinte so, hey, was macht ihr denn überhaupt? Und die meinte so, ja, wir arbeiten. Dann dachte ich so, komisch, die sind ja in einem Hostel. Also es ging in meinem Kopf gar nicht zusammen. Und dann haben wir
Weißt du
uns
noch, wo du da
darüber,
warst? In welchem Land? Oder
ja, da war ich auf Fuerteventura.
Ah ja, es soll ja auch Klassik sein.
Ja. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und die waren auch super jung. Die waren so Mitte 20. Die waren gerade so aus der Uni gekommen und haben dann halt angefangen, so Online-Marketing-Projekte zu machen und so ein bisschen Coding und sowas. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten. Ja, wo wohnt ihr denn eigentlich? Und dann meinten die so, ja, wir wohnen nirgends. Also der eine kam aus Annecy, aus Frankreich, der andere weiß ich gar nicht mehr. Und das fand ich total spannend. Ich habe die dann so ausgefragt und dachte so, okay, verrückt. Also das ist ja mal so ein Life-Goal. Und dann war irgendwie Silvester und dann habe ich mir so vorgenommen, so, okay, krass, ich möchte selbstständig werden und ich möchte so in diesem neuen Jahr oder jetzt in der Zukunft möchte ich wieder weiter wegreisen und länger und das muss irgendwie gehen. Ich habe das auch noch nicht so zusammengebracht, dass ich jetzt selber Digital Nomad werden will. Ich glaube auch, dass er diesen Begriff gar nicht genannt hatte damals, aber das war auf jeden Fall so auf meinem Zettel. Und es ist nicht in dem Jahr passiert, aber in dem Jahr drauf tatsächlich habe ich gegründet. Das war schon mal Schritt eins. Und Schritt zwei war dann noch ein Jahr oder anderthalb Jahre später, dass eine Freundin zu mir meinte, ja, sie hätte jetzt so ein Haus gemietet in Portugal für 3 Monate, aber da sind super viele Zimmer, wir müssen noch Mitbewohner finden sozusagen. Hast du nicht Bock mitzukommen? Und dann habe ich gedacht, ach ja, eigentlich cool, hätte ich Bock. Ich brauche gerade Auszeit. Mein Vater war gerade gestorben. Ich war in so einem richtigen Tornado der Emotionen. Mir ging's richtig scheiße und ich habe einfach so gedacht, ich brauche jetzt eine Veränderung und ich war einfach natürlich ein kleines Trauerklößchen neben meinem Business und alles, was halt sonst so lief, war das schon einfach eine richtig schwere Zeit. Und ich konnte mir so nichts Besseres vorstellen, als so am Meer zu sitzen und das mal so ein bisschen sacken zu lassen. Und dann habe ich noch zwei weitere Freunde gefragt, wo ich wusste, also bei denen könnte es so passen, die hätten Bock bestimmt. Und dann sind wir tatsächlich zu viert losgezogen in dieses Haus in Ericeira, das ist in der Nähe von Lissabon, am Meer. Da sind auch sehr viele Digital Nomads tatsächlich, sehr viele Surfer auch. Und da waren wir dann 3 Monate. Und dann dachte ich, cool, das ist ja so aufregend. Und eine weitere, die fünfte im Bunde, die war im Haus direkt daneben, aber mit der waren wir auch sehr viel, die Trish, die ist Schweizerin und die war schon sehr lange Digital Nomad. Und sie meinte zu mir, ja, sie geht jetzt Ende November auf so ein Retreat von The Nomad Escape auf Madeira, willst du da nicht mitkommen und so. Und dann habe ich mir das angeguckt und es hat für eine Woche so knapp 1.000 € gekostet. Und es war für mich eine richtig große Stange Geld. Erstens war ich ja selbstständig und weiß ich nicht, ich fand das schon viel damals. Und mittlerweile weiß ich, dass diese 1.000 € das beste Investment war jemals, das ich jemals gemacht habe für mich persönlich. Ich habe es gebucht, bin dahin gefahren und habe die krassesten Leute kennengelernt und dachte, wow, also so hat sich wirklich eine Welt für mich eröffnet, weil für mich war Digital Nomads war auch so, ich konnte mir darunter irgendwie jetzt auch nicht so viel vorstellen. Ich dachte, sind das alles Hippies, sind das alles so Spiri-Coaches? Keine Ahnung, irgendwie war das für mich schwer greifbar. Und da waren so krasse Business-Leute dabei, die so richtig serious Business gemacht haben, die wirklich beide Füße am Boden hatten und die so sehr spannend waren, die von überall aus der Welt kamen und teilweise seit einem Jahr oder seit 10 Jahren Nomad waren. Und mit denen habe ich mich ausgetauscht, war eine Woche da, habe dann extended, war dann länger auf Madeira und dann hatten wir mit ein paar, die da waren, noch ein Airbnb genommen. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, ich glaube, ich will jetzt auch meine Wohnung aufgeben, weil in diesen 3 Monaten hatte ich meine Wohnung untervermietet. Und dann kam ich zurück und habe dem Vermieter angerufen und gesagt, ich gehe, zu wann kann ich ausziehen? Dann habe ich die Zeit noch überbrückt, habe wieder untervermietet, bis ich ausziehen konnte und bin dann ausgezogen. Und das war so die beste Entscheidung ever. So, ich habe so Blut geleckt und es war so eine richtige Impulsentscheidung, aber ich wusste einfach, ey, diese Leute sind so motivierend, die sind so, ich meine, bei vielen war das schon auch so, die hatten halt irgendwas erlebt, irgendein Schicksalsschlag oder irgendwas, was sie halt dazu bewegt hat, zu sagen, okay, Leute, I'm out here, so, ich brauche jetzt mal so ein Shift. Und plötzlich dreht sich das aber total um. Das ist dann nicht mehr so eine Bewältigung von dies und das ist passiert, sondern es ist dann ein richtiger Lifestyle. Und manche bleiben halt da sozusagen hängen und wollen gar nicht mehr zurück. Und für viele ist es so, okay, war jetzt voll geil. Ich war zum Beispiel so knapp 3 Jahre Nomad und bin dann zurückgekommen und hatte dann schon Bock auf wieder auf eine Homebase. Aber das war auf jeden Fall ein richtig cooles Abenteuer. Und so kam es, dass ich den Schritt gegangen bin.
Wow, ich bin gerade mega baff von dem, was du alles erzählst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinen Fragen. Also mega. Wie hast du das geschafft neben der Gründung? War das dann auch Business?
Ja.
Oder ja?
Ja.
Und da, das hast du dann quasi alles von Remote auch umsetzen können?
Ja, also am Anfang war es so, also ich habe ja mit meiner Freundin Victoria gegründet. Und am Anfang war es so, dass wir nur zu zweit waren. Wir hatten vielleicht mal eine Werkstudentin oder mal eine Freelancerin, aber wir hatten jetzt noch kein richtiges Team. Und da war das natürlich total möglich, weil wir haben eh von Anfang an nicht in der gleichen Stadt gewohnt. Ich habe damals in München gewohnt und sie in Paris. Und daher waren wir eh remote. Also es war so voll egal, ne? Und dann dachte ich, genau, mache ich das. Dann hatten wir ein Team. Da habe ich gemerkt, oder nicht nur wir hatten ein Team, sondern auch Covid war dann irgendwann richtig rum. Und dann war so, okay, krass, ich krieg an Speaking-Anfragen. Wir haben immer mehr Physical-Events. Allein dieses immer zurückreisen, damit es limitiert dich ja auch an den Ort, an den du gehen kannst. Und dann war so irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich muss jetzt eine Weile wieder eine Homebase haben, damit ich das so ein bisschen besser koordinieren kann, weil es ja auch nicht nur in Stress ausarten soll, natürlich. Also ja, und dann war für mich so die Entscheidung, ich gehe zurück. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, war es super möglich und war ja beste Entscheidung. Und du arbeitest ja trotzdem normal weiter. Also man hat ja so ein bisschen dieses Bild von, ja, diese Nomads, die sitzen am Pool mit Laptop. Sorry, das habe ich nie gemacht. Also ich bin so ein richtig konservativer Arbeitstyp. Ich brauche einen Tisch. Ich kann nicht auf einer Couch arbeiten. Ich kann nicht auf einer Hängematte arbeiten. Das mache ich vielleicht so, um LinkedIn-Nachrichten zu beantworten. Aber wenn ich arbeite, dann brauche ich einen Tisch. Und deshalb war ich eher die immer geguckt hat, auch so, wenn ich nach einem Airbnb geschaut habe, so, wo ist da das Coworking Space in der Nähe, weil ich da gerne hinlaufen will oder es soll halt nah sein und es muss praktisch irgendwie auch sein und viele, viele Arbeitsstunden natürlich in diesem Coworking Space verbracht, aber trotzdem ist es was anderes, als wenn du halt in deiner Heimat hockst und ja, also man kommt schon viel mehr rum und raus, wenn man eben das mal von woanders macht, auf jeden Fall.
Okay. Und wie hast du dich dann darauf vorbereitet? Also du meinst, okay, du warst dann nochmal zurück, hast quasi deine Wohnung gekündigt, aber wo hast du dann deine ganzen Sachen gelassen? Was hast du, keine Ahnung, mit vielleicht Versicherungen gemacht in der Zeit? Hast du da irgendwie besondere Vorbereitungen noch getroffen? Erzähl mal, wie das war.
Also ich habe alles verkauft. Ich habe alle meine Sachen verkauft, ganz wenig in den Keller von meiner Mama gestellt. Alles verkauft. Ich dachte mir so, fuck it, ich weiß gar nicht, wie lang, was soll ich damit? Und ich bin aber schon 14 Mal umgezogen. Von daher war das jetzt auch nicht so ein Ding so. Aber trotzdem, keine Ahnung, war das für mich okay. Umgezogen, es war natürlich voll anstrengend, wie immer. Ein Umzug ist immer scheiße. Wohnungsauflösung erst recht. Aber ja, und ich habe mich nicht so sehr vorbereitet. Also viele sind ja unter anderem Digital Nomad und auch um auch Steuern zu sparen sozusagen. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Also ich habe ganz normal, meine Firma ist ja in Deutschland angemeldet und ich habe weiterhin in Deutschland Steuern bezahlt. Manche würden sagen, wie dumm. Aber ich weiß nicht, ich konnte das nicht so genau sagen, wie lange ich halt bleibe. Und weiß nicht, für mich war das auch unkomplizierter, das so zu lassen.
Ja.
Und das heißt, ich habe einfach mein Setup komplett behalten, wie es war. Ich hatte dann halt eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung, Und ich war nie abgemeldet in Deutschland. Und
das
war
okay,
mir,
genau.
ja, aber es war mir irgendwie auch wichtig, weil ja, meine Mutter ist ja hier jetzt auch alleine ohne meinen Vater. Und für mich war halt völlig klar, dass ich ja schnell zurück will, wenn was ist. Und ich, keine Ahnung, irgendwie hat sich das für mich stimmig so angefühlt, dass ich das Setup so lasse. Aber wenn man jetzt denkt, okay, ich will forever auswandern, dann muss man sich damit beschäftigen. Da kann ich dich auch, weil du ja auch meintest, du würdest vielleicht gerne mal auswandern, kann ich dich gerne auch mit Leuten verknüpfen, die das gemacht haben und die viel besser darüber Auskunft geben können. Ich habe vielleicht so the lazy way gemacht und ja, das Setup so behalten sonst.
Ja, aber klingt, als hätte es einfach zu dir gepasst, zu der Zeit, wo du es gestartet hast und einfach dich und dein Unternehmen ja dann auch zum Wachsen gebracht, dadurch, dass du einfach freier warst, vielleicht auch dich selbst dann nicht so eingeschränkt gefühlt hast und ja, von ganz anderen Menschen auch inspiriert worden bist auf Reisen. Und das finde ich auch so schön. Man lernt so viele coole Leute kennen durchs Reisen, durch das Thema Reisen und ich finde das echt so krass, was du gerade alles berichtest. Ja, erzähl mal, du hast gesagt, du hast es 3 Jahre lang gemacht?
Ja, so sagen wir 2,5 Jahre, so, ja.
Ja, und wo ging es dann für dich hin? Wo warst du noch in welchen Ländern? Was waren vielleicht so ein bisschen auch die Kriterien, wo du dann drauf geachtet hast? Also ich habe schon gehört, Schreibtisch war dir wichtig, Internet war dir wichtig. Gab es vielleicht noch andere Sachen, die du uns jetzt empfehlen kannst?
Ja, also tatsächlich eine Sache, die ich wegen meinem Business wichtig fand, war halt die Zeitzone. Und das muss man auch ein bisschen nach seinem eigenen Biorhythmus machen. Also ich bin jetzt nicht die krasse Frühaufsteherin. Das heißt, war für mich alles, was so westlich war von Europa, also auch, keine Ahnung, South America, USA und so, das ging für mich halt nicht. Also ich war tatsächlich mal 6 Wochen in Kanada. Und da musst du schon sehr früh immer aufstehen. Also das ist gar nicht meins. Aber wenn du eh ein Frühaufsteher bist, dann kann es sein, dass das perfekt für dich ist, dass du in die Richtung reist sozusagen. Und ganz viele haben ja auch einen Timezone-Independent-Job. Dann ist es auch egal. Für mich, ich habe super viele Kundencalls und so gehabt. Für mich war klar, ich muss gucken, dass ich ungefähr zeitgleich mit meinen Kunden aufwache und den gleichen Lebensrhythmus habe. Sonst gehe ich da ein. Ich kann einfach nicht jeden Tag um 4 aufstehen. Das ist impossible. Und was cool natürlich ist, ist, wenn du dann in die andere Richtung reist, in so östlich, zum Beispiel, keine Ahnung, wir hatten es ja vorhin von Bali oder Thailand, da hast du ja so 6 Stunden plus, das ist ja perfekt, dann machst du so, stehst du auf, machst dein Leben und dann ab, keine Ahnung, 12, 15 Uhr beginnst du deinen Arbeitstag und ach, richtig geil, also das ist, finde ich, das perfekte Setup. Dann hast du so ein bisschen von beiden, da wird es ja eh auch um 6 dunkel jeden Tag, von daher verpasst du auch abends nicht so viel, also das finde ich vom Setup gut, also von daher Timezone war für mich super wichtig und sonst, da ich ja bei The Nomad Escape so viele kennengelernt habe, war es mir irgendwie wichtig, auch in so eine, dahin zu gehen, wo ich vielleicht so ein paar Leute kenne, weil, was man nicht unterschätzen kann, vor allem, wenn man halt Single ist und es macht, du bist halt schon auch sehr lonely, ne? Also, ja, das ist ein Teil davon. Und klar lernt man auch wieder Leute kennen. Aber wie das halt so ist, am Anfang lernst du jemanden kennen, die Beziehung ist erstmal oberflächlich. Und man muss sich oft kennen, dass sich das halt so, dass sich das halt was ergibt. Wenn du auf sowas wie The Nomad Escape gehst oder The Nomad Cruise und so weiter, dann lernst du Leute kennen und schneller verbindet sich das und da kannst du echt krasse Besties kennenlernen, wo du denkst so, wow, ich habe in meinem Erwachsenenleben so viele neue Freunde jetzt, das ist schon richtig cool und das sind ja auch Leute, die das gleiche Mindset haben und die auch Bock haben, neue Leute kennenzulernen und das war mir irgendwie wichtig, dass ich da ja Anschluss direkt habe und danach bin ich auch so ein bisschen gegangen, also nach Portugal war ich in Italien. Dann war ich in Spanien, dann war ich in, also ich weiß jetzt auch die Reihenfolge nicht mehr so ganz genau, aber auf jeden Fall war ich dann in Südafrika, da war ich übrigens auch bei The Nomad Cruise, hatten auch The Nomad Base, das ist die gleiche Company und bei The Base bist du nicht auf dem Schiff, sondern da trifft man sich irgendwo und in Südafrika war das ein Treffen von Nomad Base zum Beispiel. Genau, dann war ich in Kanada, in Italien war ich sogar ein halbes Jahr dann nochmal zum Schluss in Mailand. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ich liebe auch Mailand total.
Ja, richtig cool. Ja, und wahrscheinlich vergesse ich ein paar Stationen, aber so ungefähr, das war so der Stretch.
Geil. Warst du dann auch zwischendrin trotzdem nochmal zu Hause, wie zu sagen, auf Urlaub dann, oder warst du in der Zeit überhaupt nicht zu Hause?
Doch, also ich war ab und zu Hause, um halt, keine Ahnung, meine Mama zu besuchen oder so oder auch Freunde zu sehen, aber wirklich immer nur, um auch meine Reisetasche auch umzupacken, ne? Weil du hast ja auch, ich muss dir ja vorstellen, du bist ständig unterwegs, je mehr du hast, desto mehr musst du schleppen und je mehr musst du auch Gepäck bezahlen, wenn du einen Flug buchst. Also von daher musst du so ein bisschen pragmatisch buchen. Und je nachdem, wo du halt hinfährst, brauchst du halt wärmere oder kältere Sachen. Ich bin halt eine Frau, ich mag gerne schon ab und zu mal irgendwas ein bisschen cooleres anziehen. Also habe ich schon das Bedürfnis gehabt, ab und zu heimzukommen, ein bisschen meine Garderobe zu ändern, weil du hast ja die ganze Zeit sonst das Gleiche an. Also keine Ahnung, hast halt fünf Outfits dabei und das sind die Sachen, die du halt immer an hast.
Aber wie bist du dann gereist? Hattest du dann nur einen Koffer und einen Rucksack oder bist du dann irgendwie mit drei Koffern gereist oder wie hast du dich beschränkt?
Ein Koffer, ein Rucksack. Ja.
Wow.
Ja.
Ja.
Aber reicht auch, du brauchst auch nicht mehr. Und je mehr wirklich manchmal, das ist ja auch anstrengend, du musst ja schon oft auch packen. Also ich war so schon ein Slow Mat, würde ich sagen. Also ich war lange an Orten, teilweise so 2 Monate und dann bin ich erst wieder weiter. Weil, wie gesagt, ich habe super viel gearbeitet in der Zeit, wir waren gerade voll im Businessaufbau und natürlich kannst du da, also du musst dich auch immer wieder eingewöhnen, da wo du ankommst und das braucht auch Fokus und deshalb war für mich halt wichtig, dass ich irgendwo ankomme und Zeit habe, Sachen zu sehen. Und wenn du halt zu schnell wieder abreist und gleichzeitig so viel arbeitest, dann warst du da und hast nichts gesehen so. Und deshalb, ja, denke ich, war es für mich perfekt, ein bisschen langsamer das sozusagen anzugehen. Und es ging mir auch nicht darum, meinen Pass zu füllen mit Stempeln aus verschiedenen Ländern so. Das gibt's auch ein paar Nomads, die das machen, finde ich auch voll spannend. Es wird dann so voll die Lebensaufgabe, ist auch cool. Aber es ist halt eine ganz andere, ja, Art, das vielleicht auch zu sehen, ja.
Und rückblickend, was würdest du sagen, was war jetzt dein Top-Land, wo es für dich irgendwie am meisten gepasst hat und wo würdest du sagen, nee, da würdest du jetzt nicht nochmal hingehen zum Remote-Arbeiten?
Uff, also das ist jetzt richtig schwer. Also wie gesagt, da für mich die Zeitzone damals wichtig war, würde ich jetzt nicht nochmal Richtung Westen gehen. Aber wenn ich Timezone Independent wäre, 100% würde ich Richtung Westen gehen. Also richtig cool. Ich war jetzt vor einem Jahr in Costa Rica zum Beispiel, nur für Urlaub. Aber da dachte ich so, boah, also next time, wenn ich mal einen anderen Job habe oder so, dann bleibe ich da mal eine Weile. Ja, das war richtig cool. Aber das fand ich schon richtig schwierig in dieser Zeit, wo ich in Kanada war. Ich habe es so geliebt da. Also auch ganz tolles Reiseland, auch super für Nomads. Geht da bitte hin. Aber überlegt euch halt, ob ihr ein Frühaufsteher seid oder ob ihr Timezone Independent arbeiten könnt, weil das ist schon krass, finde ich. Und ja, weiß ich nicht, Südafrika fand ich sehr aufregend. Mailand habe ich halt sehr geliebt. Ich liebe halt Italien. Für mich war das schon wirklich eine tolle Station. Ich wäre auch super gern noch länger einfach da gewesen, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, was meine Lieblingsstation war. Aber ich fand alles sehr aufregend, ja. Portugal kann ich auch immer empfehlen. Es ist richtig schön. Da gehen ja auch sehr, sehr viele hin.
Und wie hast du das Ganze dann organisiert? Also hast du irgendwie schon länger im Voraus dann gewusst, du bist dann, keine Ahnung, als nächstes in Italien? Oder kam das dann alles ganz spontan? Und was hast du dann sozusagen gebraucht? Also eine Unterkunft, hast dich wahrscheinlich dann für ein Airbnb entschieden oder warst du auch mal in Hotels? Hast dann im Vorfeld dich schon informiert, ob es da Coworking Spaces gibt? Erzähl mal so ein bisschen, wie du dich dann immer quasi Step by Step vorbereitet hast.
Also tatsächlich habe ich immer Airbnbs gebucht, entweder alleine oder halt mit Leuten, die ich halt kennengelernt hatte oder so meine neuen Nomad Friends sozusagen. Einen Monat war es auch cool, da habe ich, das war ein weiterer Portugal-Aufenthalt, da bin ich mit Freunden aus München nach Portugal gegangen für einen Monat. Die sind auch alle angestellt und dann haben wir das einen Monat zusammen gemacht, war auch cool. Da waren wir so zu fünft, hatten so ein cooles Haus. In Portugal, das war auch eine coole Erfahrung. Aber sonst genau war ich eben entweder alleine oder halt mit so Nomad Friends in einem Airbnb. Und ja, wenn du zu mehreren bist, entscheidest du es ja nicht alleine. Da hat man halt das genommen, was allen am besten gefallen hat. Und dann ist es aber auch nicht so schlimm, weil du kannst dir auch theoretisch zusammen ein Uber teilen, um halt ins Coworking zu fahren. Wenn das jetzt ein bisschen weiter sein soll oder halt mit Öffis, je nachdem, es gibt ja auch in vielen Ländern keine richtigen Öffis, dann musst du halt gucken, wie du fährst oder man mietet sich ein Auto. Und wenn ich halt alleine war, habe ich schon immer geguckt, dass es nah ist, dass ich halt irgendwie mir das praktisch aufbaue und eben geguckt, was es gibt. Ich war halt zu der Zeit auch bei WeWork Member. Und witzigerweise ist das wirklich ein Grund gewesen für die Orte, an denen ich war, wo gibt's WeWork? Also es ist so lustig, aber das war richtig cool. Ich hatte halt diese All-Access-Membership und da kannst du halt überall auf der ganzen Welt kannst du dann zu WeWork gehen. Also ich war bei WeWork in New York, in Montreal, in Cape Town, in Madrid, nicht in Madrid, in Mailand, also in ganz vielen, in ganz, ganz vielen Ländern bei WeWork, das ist schon cool. Und in München gibt's ja auch WeWork. Wir hatten viele Events in Deutschland, da haben wir auch viele Events gemacht. Mhm. In Paris gibt's WeWork, also das war einfach total.
In Berlin auch. Ich bin ja Partnerin von einem ITler sozusagen und da war ich auch mal mit im WeWork in Berlin und war schon echt geil. Blick über den Tiergarten beispielsweise beim Arbeiten. Also ich meine, was will man mehr? Das ist mega gut. Aber ich kann auch sagen, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, kannst du mal mit in die Shownotes packen, in Potsdam hat jetzt ganz neu auch ein WeWork, nicht WeWork, ein Coworking Space aufgemacht. 24/7 kannst du da quasi rein mit Gym und allem drum und dran, krass, mit Relaxed Areas. Da war er gerade, kam wieder und meinte, wow, krass, wie geil ist das denn? Also das ist echt die Zukunft, die rückt immer näher. Ich freue mich drauf, wenn man sozusagen das alles so ein bisschen miteinander kombinieren kann. Ich sage ja auch mal, es wäre total geil, eigentlich so eine Kita, bei einer Kita oder in der Kita auch so einen Coworking-Space-Raum zu haben, wenn man echt mal am Morgen Struggle hatte, sein Kind in die Kita bringt und es dann nicht mehr pünktlich zum Meeting schafft und dann nochmal schnell in den Raum kann, um irgendwie nochmal schnell ein Meeting abzuhalten. Also das fehlt, glaube ich, noch.
Total, absolut, ja. Ja, das stimmt.
Genau, ja. Also warst du quasi immer in solchen Coworking-Spaces beim Arbeiten?
Ja, also viele Nomads machen das nicht. Die haben halt dann so ihr Haus, Wohnung, was auch immer und arbeiten einfach von dort. Und ich glaube, wenn du zu mehreren bist, ist es ja auch eigentlich ganz cool. Für mich war es, weiß ich nicht, ich mag halt gern auch die Abwechslung und ich habe auch in den Coworking Spaces noch coole Leute kennengelernt. Also für mich war das irgendwie immer gut, auch wie so eine Art Arbeitsalltag zu haben und halt irgendwo hinzugehen so. Jetzt mittlerweile habe ich zu Hause ein Homeoffice. Mein Partner arbeitet auch im Homeoffice. Das ist auch cool. Wir haben einen separaten Raum auch dafür. Das ist auch schön. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber trotzdem gehe ich regelmäßig dennoch ins Coworking, weil ich einfach so diese Abwechslung brauche, diesen Weg dahin mal raus aus der Bude. Und aber das ist so typenabhängig. Aber ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der es auch noch nie probiert hat, um einfach mal zu gucken, was das auch für einen Unterschied macht. Und speziell bei WeWork ist es cool, weil die haben ja auch Baristas. Dann hast du auch noch guten Kaffee dort, weil nächste Sache so beim Nomading, du wirst halt wirklich sehr genügsam, weil du gehst ja, auch wenn du jetzt für 1-2 Monate bleibst, du kaufst dir ja jetzt keine Kaffeemaschine vor Ort, du nimmst die jetzt auch safe nicht in dein Handgepäck. Und deshalb habe ich immer so Instant-Kaffee gekauft. Und halt, weil mindestens ein Wasserkocher gibt es in jedem Airbnb oder ein Herd, wo du dir Wasser kochst. Und dann hast du halt wenigstens so Kaffee zu Hause. Aber das ist deshalb voll Luxus. Du gehst halt in dein Coworking, gönnst du dir so einen geilen Barista-Coffee. Das ist schon cool. Deshalb war das für mich so doppelt gut, das so zu machen.
Absolut. Aber wenn ich gerade Wasserkocher höre, ich muss das nochmal raussuchen. Irgendwo habe ich gelesen, man sollte vor allem in Hotels auch keine Wasserkocher, nichts daraus trinken. Was manche Menschen da echt machen, ist echt, also keine Ahnung, irgendwie Socken drin auswaschen oder sonst was. Also von daher, ich rate jetzt allen davon ab, nachdem ich das gelesen habe, ich nehme keine öffentlichen Wasserkocher mehr, um irgendwas zu tun. Also dann lieber Coworking Space, guten Barista-Kaffee sich reinziehen und dann echt schön arbeiten daneben. Was hast du danach gemacht? Also wie sah dein Alltag quasi sonst so aus? Und hast du dir dann viel angeschaut an den Orten oder bist du dann eher auch zurück? Oder warst du dann, weiß nicht, hattest du so eine klassische Arbeitswoche wie in Deutschland, Montag zu Freitag und am Wochenende hast du dir dann was angeschaut? Wie war das für dich?
Genau, also für mich war es eine relativ klassische Arbeitswoche, weil meine Kunden halt eine klassische Arbeitswoche haben, meine Geschäftspartnerin, also das war schon immer so Montag bis Freitag. Aber natürlich, wenn ich jetzt wusste, es gibt ein paar Nomads, die sich dann und dann treffen und die irgend so einen krassen Ausflug machen an irgendeinem Tag, dann habe ich halt manchmal geguckt, dass ich das mitmache und dann habe ich halt wann anders gearbeitet. Das ist jetzt nicht so oft passiert, muss ich sagen, weil ich einfach viel zu tun hatte, aber das würde ich schon empfehlen, wenn man halt sagt, man hat diese klassische Arbeitswoche, dass man halt guckt, dass man sich das rausnimmt. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass man auch viele Sachen sieht. Aber ich habe super viel an den Wochenenden gemacht und ja, oder auch abends und so. Das ist, ja, das war very exciting. Aber sonst, oft unter der Woche brauchst du ja ein bisschen Routine auch. Also ja, also habe ich schon manchmal, wie jetzt andere Menschen, die zu Hause wohnen, auch in die Arbeit gefahren, heimgegangen, was zu essen gemacht, was gelesen, ins Bett gegangen. So gab es auch solche Tage und das ist auch okay, ja. Aber trotzdem gehst du dann auf deinen Balkon, öffnest so die Fenster und hast einen ganz anderen Ausblick. Du warst im Supermarkt einkaufen, da gibt's komplett andere Sachen einzukaufen. Also es ist trotzdem irgendwie anders. Dann kommst du auch in so eine neue Küche, wo es irgendwie 3 Messer, 2 Gabeln und nur eine Pfanne gibt. Du passt dich halt an, ja. Du bist so, es ist halt immer ein bisschen anders und so, surprise, wie ist denn jetzt die Ausstattung auch der Wohnung? Es ist auch witzig, wie das plötzlich alles bedingt. So plötzlich isst du 2 Monate mal nur das und später fragst du dich, warum war das nochmal so? Ah ja, stimmt, da gab es keine Schüssel oder sowas. Ja,
ja, genau.
Das ist so echt witzig.
Ja. Ich war auch mal im Urlaub und wir wollten dann einfach nur Pasta mit Tomatensauce kochen und waren halt einkaufen, Pasta, Tomaten, etc., Zwiebeln. Und dachte, naja, da wird auf jeden Fall auch Salz geben, gab's aber nicht. Ne? Und wir haben das trotzdem, es war in Kroatien damals, haben ganz lange alles kochen lassen und zwar echt die beste Tomatensauce, die ich je gegessen habe. Man wurde dann irgendwie kreativ, weil die Zutaten dann auch so geil waren. Aber ja, man muss dann auch genau schauen, wenn man in Airbnb ist, was kann man eigentlich da auch essen. Ne? Stimmt
also
schon.
Tatsächlich habe ich aber immer mit dabei gehabt, so einen kleinen Salz-Pfeffer-Dings, so ein Reisesalz-Pfeffer-Ding. Und weil ohne Salz ist einfach...
Ist schon
schwierig.
Ist einfach.
Zucker brauche ich nicht, aber so Salz, Pfeffer hatte ich dabei in klein und eben Instant Coffee habe ich meistens dann mitgenommen, weil man trinkt es nicht aus und dann hatte ich das dabei. Das ist schon cool. Dann hast du so was für einen Start. Das war auf jeden Fall das so an Küchen-Items, was ich so dabei hatte. Und auch geil, das hatte mir ein Nomad gesagt, dass der das immer macht. Fand ich total sinnvoll. Der hatte eine Tasse immer dabei, weil also das vielleicht ist das so ein kleiner Monk-Ding, was man vielleicht hat. Aber ich weiß nicht, ich trinke halt super gerne in so größeren Tassen. Also jetzt auch zum Beispiel die ist halt so groß und nicht so lang und so. Mhm. Und dann hatte ich halt eine Tasse dabei, weil er hatte das gesagt. Ich dachte, wie schlau, voll gut. Dann stehst du auf und hast so ein bisschen was, hast ein bisschen Heimat mitgenommen. Und dann habe ich halt in irgendeinem Supermarkt, in irgendeinem Land, in dem ich war, in dem Moment, habe ich mir meine neue Lieblingstasse gekauft und die hatte ich halt dann immer dabei. Und dann, ja, startet der Tag immer irgendwie ganz gut.
Ja, mega gut. Erinnerst du dich noch, ob du irgendwelche besonderen Apps auch genutzt hast in der Zeit? Irgendwelche Tools, die du uns jetzt empfehlen kannst, was vielleicht super praktisch gewesen ist im Nachhinein?
Ja, also tatsächlich war das ja vor AI sozusagen, weil ich bin jetzt, wohne jetzt seit... 1,5 Jahren wieder zurück in München mit viel Remote-Zeiten, so Remote-Work-Zeiten, das kriege ich nicht mehr weg so aus meinem Leben. Aber so seit 1,5 Jahren bin ich zurück und seit dieser Zeit benutze ich auch erst extrem viel AI und vorher ehrlich gesagt gar nicht. Von daher sind die Tipps vielleicht veraltet. Aber natürlich habe ich sehr viel Google Maps genutzt, sehr viel die WeWork-App, obviously. Und dann, wenn man eben woanders ist, so außerhalb der EU-Grenzen, braucht man oft eine Virtual SIM-Karte. Also da habe ich immer iRollo genutzt. Das kann ich dir nachher schicken für die Shownotes. Das ist so eine App, mit der du dir eine virtuelle SIM-Karte runterladen kannst und dadurch hast du halt immer
stimmt, hab ich gehört.
Wi-Fi und so und das ist schon sehr praktisch. Du kannst dann aber auch Dual SIM haben, also du hast deine eigene SIM-Karte sowieso im Handy und lädst dir über die App kaufst du dir eine virtuelle SIM-Karte und dadurch hast du beides, also du bist erreichbar über deine Nummer, aber du beziehst Internet über diese virtuelle SIM-Karte zu einem Local-Preis und es lohnt sich halt voll, weil ansonsten ja, will ich gar nicht wissen, wie deine Handyrechnung am Ende aussieht. Ja. Je nachdem, was du für einen Vertrag hast. Ja, so ein Freund von mir wohnt in Frankreich, der hatte mich damals dann in Cape Town besucht Und ich meinte zu ihm, hey, guck mal, ich habe dir hier einen Code rausgeholt für die virtuelle SIM. Und er meinte so, brauche ich nicht. In Frankreich gibt's so gute Handyanbieter, der hat die ganze Zeit seine ganz normale Karte benutzt. Aber in Deutschland hängen wir ja so ein bisschen hinterher mit
ein bisschen.
Ja, genau. Also von daher für deutsche Menschen, die einen deutschen Handyvertrag haben, würde ich das auf jeden Fall nutzen. Und für alle anderen, I don't know, vielleicht seid ihr lucky und habt wie Michi so einen besseren Handyanbieter aus einem anderen Land. Genau, also das war wichtig. Ansonsten wurden mir auch super viele Apps empfohlen, um so Wohnungen zu finden. Aber ich habe ehrlicherweise immer Airbnb oder Booking.com genutzt. Also da bin ich echt very basic. Ich finde, da gibt's halt das meiste. Und was noch? Also sonst an, das ist jetzt keine App, aber für mich waren halt diese Nomad-Communities waren so für mich wirklich mein Go-To. Also ich kann es nochmal sagen, also Shoutout an The Nomad Escape und The Nomad Cruise oder Nomad Base, richtig coole Communities. Es gibt mittlerweile bestimmt auch noch viele weitere, aber aus diesen beiden Communities habe ich so mein ganzes Nomad-Netzwerk und so echt Freunde fürs Leben auch gefunden. Das kann ich empfehlen. Und ja, Google Translate natürlich, ist super wichtig. Auch die Funktion, dass du halt zum Beispiel eine Menükarte oder auch wenn du mal zum Arzt musst, ne, dass du das halt abscannen kannst und der dir das so direkt übersetzt, sehr praktisch. Aber ich glaube, das war's schon wahrscheinlich an Apps. Ja. Ah ja, Google Flights natürlich noch, auch wichtig, finde ich total praktisch. Also Skyscanner nutze ich halt nur, wenn ich so Bock habe, wegzufahren und ich weiß nicht wo, dann gucke ich bei Skyscanner, aber wenn ich genau weiß, dann gucke ich bei Google Flights. Und ja, aber ich glaube, das waren so Tipps.
Ja, du hast gerade Arzt schon angesprochen oder Ärztinnen auch. Musstest du drauf zurückgreifen? Wahrscheinlich, oder? Wenn man 2,5 Jahre mal irgendwo ist. Wie war das so für dich? So auch so Thema Krisen, wenn es dir irgendwie mal nicht gut ging, wie bist du damit umgegangen? Hast du da noch irgendwie Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst oder auch Tipps, die du uns geben kannst?
Ja, also in Europa ist es halt mit, wenn man jetzt eine deutsche Krankenkasse hat, gar kein Thema. Da kannst du einfach hingehen und dann reichst du es halt ein und irgendwas wird dir schon erstattet. So mit der Auslandskrankenversicherung für Nicht-EU-Ausland, die habe ich zwar und zum Glück musste ich sie noch nie nutzen. Also kann ich echt so toi, 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 Klopf auf Holz, hatte ich Glück.
Sehr gut.
Aber tatsächlich weiß ich noch, dass ich zweimal für so einen ärztlichen Besuch zurück nach Deutschland bin, weil ich halt hier so meine Ärzte habe und dann habe ich das hier gemacht. Aber eine Freundin von mir, die sich jetzt auch seit Jahren schon abgemeldet hat aus Deutschland, die hat halt so eine internationale Versicherung und die geht überall auf der Welt halt da und da und dahin. Und da hilft ihr auch diese Nomad-Community, weil sie dann sagt, hey Leute, ich bin gerade in Cape Town, ich brauche einen Zahnarzt. Und dann schicken ihr wirklich innerhalb von 3 Minuten 5 Leute eine gute Adresse. So, das ist halt der krasse Vorteil, dass man halt nie bei sowas auf sich allein gestellt ist, weil Google hilft dir in so einem Fall natürlich gar nicht. Du brauchst da schon echte Empfehlungen und das ist schon sehr praktisch dann.
Wie sind diese Communities vernetzt? Mit irgendwie WhatsApp oder gibt's Apps oder keine Ahnung, über Facebook-Gruppen? Wie läuft es ab?
Also in denen ich bin, viel auf WhatsApp oder auch auf Discord.
Mhm. Ah, ja. Okay, krass.
Genau.
Ja, gut. Okay, fällt dir sonst noch was ein zu dem Thema? Wenn wir sagen, wir wollen jetzt abschließend vielleicht ja noch mal Tipps geben für Leute, die noch nie damit Berührungspunkte hatten. Wenn ich jetzt aber starten möchte, ich möchte Digital Nomad werden, was sollte ich unbedingt beachten?
Also ich komme ja aus der Startup-Richtung und in Startup sagt man ja immer, wenn du startest, dann starte doch mit einem MVP. Ja? Also versuch, du hast deine Vision, aber starte doch mit der kleinsten Einheit, um es zu testen. Also ich würde immer sagen, vermiet deine Wohnung für einen Monat unter. Wenn du es dir leisten kannst, kannst du dir das auch sparen. Geh in ein Airbnb für einen Monat und test es einfach mal, wie es dir gefällt. Ja, für manche ist es auch nix. Manche sagen, nee, ich will im Urlaub haben. Und die sehen halt dann den Mehrwert nicht. Aber ich denke, man muss das einfach mal testen und dann einfach mal einen Monat das zu machen. Das ist ja auch cool. Bei vielen Arbeitgebern geht es ja auch. Auch wenn man gar keinen Remote-Vertrag hat, dass man halt sich mal einen Monat remote aushandelt.
Sabbatical, genau.
Genau, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, um das einfach mal zu testen. Und ja, do it. Also das Leben ist, man hat nur ein Leben. Also YOLO, ihr müsst es mal ausprobieren. Also für alle, die schon jemals davon geträumt haben, dann macht es. Und für manche, die auch sagen, ja, aber ich habe jetzt ein Kind und das ist schwierig. Also wenn es ein kleines Kind ist, was noch nicht in der Schule ist, ist es ja auch viel einfacher. Vielleicht gönnt man sich dann mal für die Zeit auch ein Au-pair-Mädchen oder man, also ich weiß nicht, ich würde es auf jeden Fall irgendwie probieren, das möglich zu machen, weil das schon eine ganz tolle Erfahrung ist und ja.
Auf jeden Fall. Also einfach machen ist sozusagen dein allerbester Tipp und ausprobieren und sich connecten mit anderen Digital Nomads. Genau.
Ja, super. Ja. Ach, vielleicht cool. Aber noch ein Tipp dazu. Einfach machen in einer Zone, wo auch Digital Nomads sind, weil dann ist die Infrastruktur auch da. Also wenn du jetzt irgendwo bist, was ein totaler Traumort ist, aber das ist so ein Fischerdorf mit 300 Einwohnern, weiß ich nicht, wie gut deine Zeit wird, ja, weil da ist halt die Facility ist nicht da und das macht schon einen großen Unterschied. Also das würde ich schon empfehlen. Das ist das Einzige, wo ich denke, einfach machen, aber irgendwo, wo du schon mal gelesen hast, dass da auch Nomads sind. Das macht dein Leben einfacher, so ganz einfach.
Ja, wahrscheinlich auch einfach europäische Metropolen bieten sich bestimmt mittlerweile total gut
an, ja.
Um da einfach mal zu starten und dann, ja, go with the flow und dann schaut man einfach, wo die Reise hingeht, oder?
Ja,
so wie es bei dir war.
Voll.
Ja, mega. Ach, Claire, ich finde es so spannend, was du gerade alles berichtest. Also mega, es macht mir mega Spaß. Aber wir müssen jetzt leider schon so langsam zum Ende kommen. Ich habe immer zwei Abschlussfragen. Und zwar heißt der Reisepodcast ja Handgepäck. Und mich interessiert natürlich, hast du irgendein Gadget immer auf Reisen dabei in deinem Handgepäck? Oder hast du auch einen Tipp sozusagen, wenn man jetzt Digital Nomad werden will, was man unbedingt dabei haben sollte?
Also ich habe immer eine Wärmflasche dabei. Das ist so ein Ding, sie ist so ganz kuschelig und das ist so mein Ding, weil manchmal gehst du in einem Airbnb, da ist es voll kalt oder keine Ahnung, du hast deine Periode, hast übelst Krämpfe, da hilft für mich nur das. Für mich ist es so das Accessoire und wenn es mir mal nicht so
voll
gut geht, mache ich mir meine Wärmflasche und fühle mich gleich so wohlig. Also das ist so mein, habe ich wirklich sogar für einen Wochenendtrip habe ich meine Wärmflasche dabei.
Ich habe jetzt hier fast 100 Folgen und noch nie hat einer das reingepackt.
Echt?
Also echt, da bist du jetzt nur die Karte.
Okay, nee, also das ist so mein Ding zum Mitnehmen.
Mega gut, ja, es gibt ja auch in südeuropäischen Ländern nicht unbedingt eine Heizung und da kann es dann auch nachts mal ein bisschen kälter werden. Das ist voll gut.
Ja, also sehr kalt. Es ist so total verwunderlich. Mhm. Nichts ist isoliert, es gibt keine richtig dicken Decken und du denkst dir so, Leute, warum erfriert ihr nachts nicht?
Ja, ja.
So, also ja, also es hat mir schon einige Nächte gerettet, diese Wärmflasche.
Mega gut. Ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, was du vielleicht gerne als Souvenir in deinem Handgepäck dann mit nach Hause gebracht hast, zu deiner Mama oder so?
Ach ja, das ist natürlich noch eine Sache beim Nomad-Sein ohne zu Hause, man kauft sich halt nichts, ne? Weil, also man kauft sich Dinge, die man vor Ort konsumiert, weil wo willst du es dann hinstellen? Und du weißt auch nicht, wann du zurückgehst. Du kannst ja jetzt nicht so ein krasses Mitbringsel in drei verschiedene Länder dann immer bringen. Also ehrlich gesagt habe ich sehr wenig mitgebracht. Also Fotos, ich bin so ein totaler iPhone-Foto-Freak. Unbedingt immer updaten in der Cloud. Wer weiß, Handy wird geklaut, whatever. Also unbedingt immer sinken, sehr wichtig. Fotos und Erinnerung für den Kopf. Also wirklich materielles gar nichts. Also kaum was, ja.
Okay, na krass. Und gibt es irgendein Lied, was dir in Erinnerung geblieben ist, was du jetzt auf die Handgepäck-Spotify-Playlist packst zu dem Thema Digital Nomads?
Also es ist nicht ein Lied, sondern es ist so, immer wenn ich irgendwo bin, shazam ich alle Lieder, die ich gerade geil finde, die ich, keine Ahnung, im Taxi, im Radio höre oder in der Hotelbar oder wo auch immer, shazam ich das und mache mir das immer in so eine kleine, zum Beispiel die Madeira-Playlist oder die Cape Town-Playlist und so weiter. Und dann summieren sich so die Lieder und das höre ich dann noch und nöcher und das versetzt mich sofort wieder in diese Erinnerungen an den Ort. Das ist so mein Ding. Also es ist jetzt nicht ein Lied, sondern wirklich so die Playlists dieser verschiedenen tollen Orte.
Und hast du quasi sozusagen bei dir selbst dann ganz viele Playlists?
Ja,
die du für
genau.
dich gespeichert hast und sind die öffentlich auch oder hast du die privat bei dir?
Ah ja, good point. Ich glaube, sie sind sogar öffentlich. Also ich könnte dir das mal schicken vielleicht.
Schick mir das doch mal, dann suche ich mir einfach einen Song raus. Und ich würde aber auch eins mit draufpacken, und zwar On Top of the World von Imagine Dragons. Dachte ich, das passt irgendwie auch zu der Folge, packe ich mit dazu.
Sehr schön.
Und ja, dann wird diese Liste so ganz bunt gefüllt und man hat so diese Reiselust, trägt sie in sich. Und ich hoffe, wir konnten mit dem Interview jetzt auch andere inspirieren, motivieren, mutig zu sein, rauszugehen, die Welt zu erkunden, irgendwie Vorurteile abzubauen. Das ist mir auch irgendwie mit dem Podcast total wichtig, dass wir einfach alle miteinander sprechen und ja, die Welt einfach ein bisschen friedlicher auch gestalten. Das finde ich super schön. Und vielen Dank, liebe Claire, für deinen ganzen Input. Es war wirklich super spannend, was du berichtet hast. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns irgendwann wieder per Zufall wahrscheinlich auf irgendeinem Frauenevent treffen und ja, uns dann austauschen, was bis dahin wieder passiert ist.
Sehr
Und
gerne.
natürlich gibst du mir den Kontakt noch zur Marbella und dass wir da noch eine Folge dazu machen können.
Auf jeden
Vielen,
Fall.
vielen Dank. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag heute und ja. Bis ganz bald.
Dir auch, liebe Franziska. Bis bald. Tschüss.
Und was packst du immer in dein Handgepäck?